Ja, vor kurzem waren wir in den Ferien, die einen von euch vielleicht auch, da waren ja Frühlingsferien, mindestens im Kanton Zürich noch, und wir waren als Familie im Tessin. Das Tessin ist super. Ich liebe das Tessin. In den Süden, Sonne, ist die Sonnenstube der Schweiz, sagt man ja. Und als wir uns da aufgemacht haben in das Tessin, da sind wir die San Bernardino-Route gefahren, weil Gotthard, ihr wisst Gotthard, oder? Staunt so. Und da sind wir aus dem San Bernardino rausgekommen, also Tunnel rein und dann raus aus dem San Bernardino und dann sah es so aus. Dann habe ich gedacht, nein, sind wir jetzt in der falschen Richtung unterwegs? Fahren wir in den Norden, nicht in den Süden oder was ist da los? So hat uns das Tessin empfangen und das war nachher dann auch, es war dann schön, ja, es war die meiste Zeit wirklich schön, Sonne und so. Aber vielleicht geht es uns manchmal so in unserem Leben, aber vielleicht auch in der Beziehung zu Gott, dass wir denken, boah, warum ist jetzt da Nebel? Ich habe doch gedacht, da kommt jetzt Sonne. Und dann manchmal scheint auch wieder die Sonne, so war es dann die meiste Zeit im Tessin, wir haben es sehr genossen da. Und so geht es manchmal scheint die Sonne, manchmal hat es Nebel, es regnet. Geht es dir manchmal auch so in deiner Beziehung mit Gott, dass du denkst, ja, ich habe Sonne erwartet, jetzt ist Nebel, bin ich in der falschen Richtung unterwegs? Und das kann sein. Es kann aber auch sein, dass du in der richtigen Richtung unterwegs bist und es hat Nebel und du siehst einfach noch nicht weiter. Ja, so geht es manchmal im Leben und auch in der Beziehung zu Gott. Wir waren dann mal noch einen Tag in Luino. Die einen kennen das, auf dem Markt dort und dann wunderschönes Wetter bei der Hinfahrt und bei der Rückfahrt hat es so richtig gewittert. So, dass man wirklich, naja, ich fand es cool, aber die Kinder fahren so halblustig im Auto dann. Manchmal zieht ein Gewitter auf. Und manchmal liegt beides sehr nahe beieinander in unserem Leben und auch in der Beziehung mit Gott und manchmal auch in der Gemeinde, in der Kirche. Wie erlebst du Gott gerade so im Moment? Eher Sonnenschein, eher Nebel, Regen, Gewitter. Ich bin an einer Predigtserie dran in der Apostelgeschichte und heute schauen wir uns einen sehr herausfordernden Bibeltext an. Es ist eine Situation, bei der sich die Frage stellt, wie können wir denn mit so einem heiligen Gott leben? Ganz generell geht es ja überhaupt darum, wie kann ich mit Gott leben, aber heute geht es darum, wie kann ich mit so einem heiligen Gott leben. Im christlichen Glauben geht es ja immer um diese Frage, es geht um Beziehung. Wie kann ich mit Gott leben? Wie können wir miteinander leben, so im Licht dieser Beziehung zu Gott? Wie können wir miteinander gut leben? Es geht um das Leben mit Gott. Und deshalb ist mir ganz wichtig, auch bei diesem herausfordernden Bibeltext heute, wenn ich die Bibel lese, die Bibel, das ist für mich vorrangig ein Beziehungsbuch. Da geht es darum, dass Gott uns etwas von sich zeigt und darüber, wie wir mit ihm leben können. So lese ich die Bibel. Wenn ich die Bibel aufschlage, was sagt mir Gott da? Wie kann ich mit diesem Gott leben? Und wie können wir miteinander gut leben, auch gerade eben im Licht dieser Beziehung zu Gott? Das ist so das Wichtigste, also wir begnügen uns nicht damit, einfach einen Bibeltext zu lesen und uns zu fragen, ja, darüber zu diskutieren vielleicht ein wenig, abstrakt aus der Distanz so, was ist da richtig, was ist falsch und so, sondern es geht immer um Beziehung. Es geht darum, wie kannst du mit Gott leben? Wie können wir mit einem heiligen Gott leben? Weil es geht ja in dieser Serie auch immer um den Heiligen Geist. Und es ist ja nicht irgendein Geist, sondern es ist der Heilige Geist. Wie können wir also mit dem Heiligen Geist leben? Weil der Heilige Geist, das ist ja dieser Jesus in uns, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir leben mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Gott. Da schauen wir in eine Situation rein, da scheint zuerst mal einfach wie die Sonne, und dann zieht ein Gewitter auf. Aber bleiben wir zuerst mal beim Sonnenschein. Wir sind da in der Zeit nach Pfingsten. Der Heilige Geist, der ist ausgegossen worden, hat einiges in Bewegung gesetzt. Vor allem hat er die Apostel, die erste, also die Jünger von Jesus, in Bewegung gesetzt. Die verkündigen das Evangelium. die frohe Botschaft von Jesus und seinem Reich und vielen Menschen geht das mitten durchs Herz. Und gewaltige Dinge geschehen, Menschen werden geheilt, man spürt, da ist Vollmacht im Spiel, auch in dieser Verkündigung der Apostel, Menschen erleben Vergebung von ihren Sünden, sie werden mit dem Heiligen Geist beschenkt. Ja, da ist so richtig Dynamik drin. Dynamis, griechisch, Kraft, Heiliger Geist. Es ist dynamisch, da passiert was. Es gibt aber auch schon Widerstand von außen. Die damaligen Machthaber oder gerade auch die religiösen Leute, die hatten nicht nur so Freude, Petrus und Johannes, die werden ein erstes Mal verhaftet, kommen dann wieder frei. Und mitten in all dem bildet sich die erste Gemeinde, die erste christliche Gemeinde. Und über das Gemeindeleben dieser ersten Gemeinde erfahren wir ein paar Dinge. Da heißt es in der Apostelgeschichte 2 zum Beispiel, was das Leben dieser Christen prägte, waren die Lehre von Jesus, in der die Apostel sie unterwiesen haben, der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Abendmahl, das sie gefeiert haben und das Gebet. Weiter heißt es, dass alle, die an Jesus geglaubt haben, die hielten fest zusammen und haben alles miteinander geteilt, was die besessen haben. Sie haben geteilt. Einmütig, heißt es da, waren die unterwegs. Einmütig. Mit großer Treue sind die da jeden Tag zusammengekommen im Tempel, in den Häusern und ihre Zusammenkünfte waren geprägt von überschwänglicher Freude und Herzlichkeit. Oh, mehr Sonnenschein geht fast nicht, oder? In der Gemeinde, ja. Falsch, das geht. Wenn wir ein wenig später lesen, Kapitel 4 heißt es nochmals, also lesen wir nochmals ein paar Dinge über das Gemeindeleben und dort heißt es, die ganze Schar der, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Vielleicht geht es dir bei mir, ich denke, dann, ja, das ist fast ein wenig zu romantisch, nicht? Und ja, das ist es vielleicht tatsächlich. Es geht dann weiter und wir lesen miteinander eine Geschichte. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira, die verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil seines Erlöses zur Verfügung, aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich dazu gebracht, nur so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beide übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück, sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso ging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Das ist eine heftige Geschichte. Wir können uns vielleicht das Erschrecken der Menschen vorstellen in dieser Situation am Schluss. Vielleicht hat sich jeder die Frage gestellt, bin ich der Nächste? Vielleicht fragst du dich das auch. Warum bin ich eigentlich noch am Leben, habe ich mich gefragt. Bin ich doch auch nicht immer nur so klar vielleicht in meinen Entscheidungen für Gott? Das ist eine heftige Geschichte. Hananias und Sapphira, die belügen mit ihrem Handeln nicht nur die Apostel und die Gemeinde, sondern sie belügen Gott selbst. Und die unmittelbare Folge davon ist, Hananias und Sapphira, die müssen sterben. Das Gericht Gottes trifft sie direkt und ohne Möglichkeit zur Umkehr. Vielleicht kommt uns die Predigt vom letzten Sonntag in den Sinn. Lorenz hat gepredigt da auch mit diesem Bild oder über das Gericht Gottes, die Gemeinschaft. Ja, das Gericht, das trifft der Hananias und Sapphira und die haben nicht mal eine Möglichkeit umzukehren. Dass Hananias und Sapphira, die haben das irgendwie mit den Besitzverhältnissen im Reich Gottes nicht so kapiert, oder? Das ist jetzt gar nicht der entscheidende Punkt, aber wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entscheide, dann gehört alles ihm. Alles, ja. Nicht nur 10% gehört Gott und 90% gehört mir, ja. Nein, 100% alles gehört Gott, mein ganzes Leben. Ich werde so etwas wie ein Verwalter. Ich verliere nicht den Privatbesitz, aber es gehört nicht mehr mir. Ich darf es verwalten, einsetzen. Für mich, für meine Familie, für die Gemeinde. Irgendwie haben die das nicht so gut geklärt, Hananias und Sapphira. Wie sind da die Besitzverhältnisse? Aber das war gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, dass sie einen Teil, war nicht, dass sie einen Teil ihres Besitzes für sich behalten haben, sondern dass sie gesagt haben, das ist alles, was wir hier haben und geben. Sie hätten das Recht gehabt, einen Teil für sich zu behalten, kein Problem. Petrus sagt ihnen ja auch, hey, niemand hat dich oder hat euch gezwungen, das Land zu verkaufen. Wir lesen da vorher in der Apostelgeschichte, wie die alles miteinander hatten. Und wenn Not da war, dann hat der eine ein Land verkauft und hat es dann Aposteln gebracht und die haben geschaut, dass es allen gut geht. Das lesen wir da. Und wir lesen von Barnabas, der Paulusbegleiter, Barnabas. Genau. Da lesen wir unmittelbar vor, wie der das gemacht hat. So. Und vielleicht haben die sich da ein Beispiel genommen und gedacht, das wollen wir auch, aber vielleicht doch nicht so richtig. Ja? Auf jeden Fall, sie hätten das nicht tun müssen. Es gab keinen Zwang, das zu tun. Und selbst nachdem sie das Land verkauft haben, sie hätten nicht das Ganze geben müssen. Sie haben das ja freiwillig gemacht. Das Problem war, dass sie nicht ehrlich waren. Sie haben gelogen. Sie haben falsche Tatsachen vorgetäuscht. Und sie haben sogar den Heiligen Geist damit belogen. Es geht also hier um die Frage Lüge oder Wahrheit. Scheinheilig oder heilig, könnte man auch sagen. Gott ist heilig. Hananias und Sapphira, die waren scheinheilig. Gott ist in seiner Heiligkeit großzügig. Hananias und Sapphira, die waren großzügig scheinheilig in diesem Moment. Es ist keine gute Idee, wenn wir mit Gott spielen. Mit Gott spielen heißt, in Anlehnung an diese Geschichte, dass man versucht, ein heiliges, vollkommenes Bild zu vermitteln von sich selbst, aber in Wirklichkeit ist man eigentlich eher ein scheinheiliger Heuchler in diesem Moment. Ich glaube, der entscheidende Punkt in dieser Geschichte oder in dieser Begebenheit ist, den wir mitnehmen können, den wir lernen können, ist, dass Gott es mit uns ernst meint. Gott meint es ernst. Wie können wir mit einem heiligen Gott leben, mit einem Gott, der heilig ist, der es ernst meint? Der es ernst meint mit dem, was ihm wichtig und heilig und wertvoll ist, oder? Dass etwas heilig ist, bedeutet ja, es ist wichtig, es ist wertvoll. Und Gott ist wichtig, er ist wertvoll. Und es gibt ein paar Dinge, die sind Gott wichtig, die sind ihm wertvoll. Wie können wir mit so einem Gott leben? Indem wir ihn ernst nehmen, indem wer er ist und was er sagt. Weil er meint es ja ernst mit uns. Und die Situation ist ernst. Sünde ist etwas Ernstes. In diesem Fall ist es die Lüge. Das hatten wir letzten Sonntag auch da, diesen Stein mit der Lüge, oder? Lüge ist etwas Ernstes, weil Lüge zerstört Beziehungen. Und Gott sind Beziehungen heilig. Wenn Gott etwas heilig ist, dann sind es Beziehungen. Und Sünde, das schafft ja, da wächst ja Misstrauen, wenn wir lügen. Lebendige Beziehungen, begeisterte Beziehung von Gott und auch miteinander lebt von Vertrauen. Lüge schafft Misstrauen. Wenn Misstrauen sich in einer Beziehung breit macht, dann geht es bergab. In der Beziehung mit Gott, aber auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft. Wenn da Misstrauen beginnt, Raum einzunehmen, dann geht es bergab. Und Gott geht es um Beziehungen, die sind ihm heilig. Und vielleicht ist das ein ganz wichtiger Punkt, an den die Gemeinde an diesem Moment erinnert werden musste. Ich werde nicht abschließend erklären, warum Gott da so gehandelt hat. Ich verstehe es selber nicht abschließend. Aber vielleicht musste die Gemeinde an etwas Wichtiges erinnert werden. Und das war schon früher so, das war schon beim Volk Israel so, zu alttestamentlichen Zeiten. Die Beziehung von Gott zu seinem Volk Israel, die war und die ist Gott heilig. Und alles, was diese Beziehung zerstört, hat keinen Platz. Zwei Beispiele dazu, nur ganz kurz. Vielleicht kennt jemand die Geschichte von Achan im Alten Testament. Das war bei der Landnahme des Volkes Israel. Achan, der hat sich bei der Einnahme in einer Schlacht, während einer Schlacht hat er sich Dinge genommen, die Gott zustanden, hat Gott ganz klar gesagt, das steht mir zu, ihr nehmt hier nichts, das ist kein, ihr seid kein Raubvolk, das hier einen Raubzug macht, das ist ein Gericht Gottes über diesen Völkern, es geht nicht darum, dass ihr euch da bereichert, das gehört mir, ihr sollt nichts nehmen. Und Achan hat sich was genommen für sich, was für Gründe auch immer, und die Folge dieser Sünde war, dass das Volk schweren Schaden erlitten hat, das Volk Israel. Also Sünde ist nicht nur individuell zu verstehen, wir sind heute sehr individualistisch und denken, ja, wie ich mit meinem Geld umgehe, ist meine Privatsache. Nein, das wirkt sich aus, auf deine Familie, auf die Gemeinde. Das war da sicher ein Teil des Problems bei Hananias und Sapphira und das war auch da beim Volk Israel ein Problem. Wie auch immer, Gott deckt diesen Betrug von Achan auf und trotz Geständnis, der kann noch ein Geständnis ablegen im Unterschied zu Hananias und Sapphira, trotz Geständnis muss er sterben, zusammen mit seiner Familie, mit Söhnen und Töchtern, sogar mit seinem Vieh. Auch hier denke ich so heftige Geschichte. Oder dann ein zweites Beispiel aus dem Alten Testament, bei dem Ussa, das ist fast noch verrückter. Ussa, der hat dabei geholfen, die Bundeslade aus dem Exil zurück ins Volk Israel zu holen, zurück in die Mitte des Volkes. Die Gegenwart Gottes sollte wieder ihren Platz finden. Gott wollte wieder neu in seinem Volk, in der Mitte seines Volkes wohnen. Da holen die Bundeslade, König David ist dabei, der hat das veranlasst. Und dann beim Transport der Bundeslade kommt es zur Tragödie. Die Rinder, die da diesen Wagen ziehen, auf dem die Bundeslade ist, die brechen aus. Aus was für Gründen auch immer. Es heißt, dass laut, die haben den Zug da mit lautem Lobpreis begleitet. Vielleicht war der Lobpreis zu laut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Gott hat klare Anweisungen gegeben im Umgang mit der Bundeslade. Die sollte schon gar nicht auf einem Wagen transportiert werden. Die durfte nur getragen werden. Wie auch immer, die Rinder, die brechen aus. Und Ussa, der ist da hinter dem Wagen und er will einfach die Lade halten, damit die nicht runterfällt. Und in dem Moment, wo er diese Bundeslade berührt, fällt er um und stirbt. Und es heißt in der Bibel, da wegen dem Zorn von Gott. Gott wurde da zornig über Ussa. Auch hier großes Entsetzen dann. David ist entsetzt, zutiefst entsetzt in dieser Situation, der König David. Und auch uns geht es wahrscheinlich irgendwie so, oder? Es lässt uns nicht kalt. Und es gibt gewisse Parallelen zu dieser Geschichte von Hananias und Sapphira. Und es bleibt so die Frage, ja muss Gott so drastisch da reagieren, auf diese Art und Weise? Bei Achan und bei Ussa, aber dann vor allem auch bei Hananias und Sapphira. Ja, die lebten ja schon nach Jesus, oder? Also nach dem Kreuz und der Auferstehung. Gab es da keinen Moment der Umkehr zur Vergebung? Für das ist doch Jesus gekommen, zur Vergebung unserer Schuld. Hat uns da Lorenz letzte Woche so schön auch demonstriert, oder? Das ist da angeschraubt, dieses Geschenk der Vergebung, das ist so die Waage, oder? Die ist belastbar, die geht nicht mehr runter. Lüge. So, aber warum dann so bei Hananias und Sapphira in diesem Moment? Jesus ist doch gekommen, damit wir mit diesem heiligen Gott in Berührung kommen können. Vielleicht kennen die einen von euch Detlef Kühlein, Bibelpodcaster, Bibletunes, den einen ein Begriff. Der hat mal im Zusammenhang mit diesen Geschichten von sogenannten theologischen Einmaligkeiten gesprochen. Zum Beispiel auch bei Noah und der Sintflut, die sich ja so nicht mehr wiederholt haben. Es gibt einfach so drastische Momente in der Geschichte Gottes mit uns Menschen, von denen lesen wir in der Bibel, da passiert was und das fällt uns schwer, das einzuordnen. Und es geht dann aber auch nicht darum, jetzt da was abzuleiten. Es geht hier auch nicht einfach um das individuelle Seelenheil in diesem Moment. Ja, wir sind schnell bei uns, ich und Jesus, das ist auch wichtig, aber das sind so ganz wichtige Momente in der Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, beim Volk Israel, bei der ersten Gemeinde. Da geht es um was Größeres. Wir müssen nicht in Angst leben, dass Gott bei uns so handelt wie bei Hananias und Sapphira. Da bin ich überzeugt. Und das ist ja auch nicht die Botschaft dieser Predigt. Könnte man gut so mit diesem Bibeltext eine Drohpredigt halten, oder? Das ist nicht meine Absicht. Aber wie auch immer wir das einordnen, im Alten Testament und auch hier bei Hananias und Sapphira, es bleibt immer etwas von dem zurück, von dem wir auch hier bei Hananias und Sapphira lesen. Jetzt geht es da nicht mehr weiter. Vielleicht nochmals reinklicken. Genau. Es heißt nämlich, es kam eine große Furcht und das ist nicht einfach irgendeine Furcht, das ist nicht Angst, das ist eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, die da über die ganze Gemeinde kommt. Das ist die Auswirkung. Immer wenn Gott etwas von seiner Heiligkeit zeigt, ist die natürliche, vollkommen natürliche Reaktion immer Ehrfurcht vor Gott. Nicht nur bei so drastischen Geschichten, auch bei Mose am brennenden Dornbusch und so weiter. Wenn Gott etwas von seiner Heiligkeit zeigt, dann ist Ehrfurcht vor Gott eine völlig natürliche und gesunde Reaktion. Wenn wir erkennen, Gott ist Gott, und ich bin nicht Gott. Manchmal, da spielen wir Menschen gerne Gott und in solchen Momenten realisieren wir Menschen, nein, ich bin nicht Gott, ich habe es nicht im Griff. Da ist jemand, der ist größer, ist gewaltiger, der ist heilig. Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, die stehen wie so in einer Spannung zu seiner Liebe und Barmherzigkeit. Nicht in einem Widerspruch stehen die, das gehört zusammen. Aber schon in einer Spannung, das spüren wir, oder? Geht es dir auch so? Das lässt uns nicht kalt. Aber Gottes Liebe ist eben nie harmlos. Gottes Liebe sagt nicht, es ist kein Problem, wenn du sündigst, das macht nichts. Es ist kein Problem, wenn du dir selbst schadest, wenn du deinen Mitmenschen schadest, wenn du der Gemeinschaft schadest, kein Problem, da drücke ich schon ein Auge zu. Ganz ehrlich, so eine Liebe könnte ich persönlich nicht ernst nehmen. Stell dir mal vor, wenn Gott so wäre. Gott ist heilig und er will, dass wir ihn in seiner Heiligkeit ernst nehmen. Und hey, das ist eine gute Nachricht. Weil wenn es Gott in diesen Momenten ernst meint und wenn er sagt, hey, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, wenn er es da ernst meint, ja dann glaube ich zutiefst, Gott meint es auch ernst, wenn er sagt, ich liebe diese Welt so sehr, dass ich mich für diese Welt hingebe. Ich liebe dich persönlich, dich liebe ich so sehr. Hey, das ist mir ernst. Wie könnte ich Gottes Liebe ernst nehmen, wenn ich nicht auch seine Heiligkeit ernst nehmen könnte? Du bist Gott wichtig, du bist für Gott heilig, du bist wertvoll. Das ist Gott nicht egal. Wenn du durch Lüge, so wie Hananias und Sapphira, etwas in deine Beziehung zu Gott bringst, das stört diese Beziehung. Da kann keine tiefe Beziehung zu Gott wachsen und entstehen. Also, dass Gott es ernst meint, auch wenn uns das irgendwo erschreckt und vielleicht auch so eine Ehrfurcht auslöst, das ist eine gute Nachricht. Da kann ich drauf bauen. Gott meint es ernst, auch wenn er mir sagt, dass er mich liebt. Stell dir mal vor, was es bedeuten würde, wenn es Gott nicht so richtig ernst meinen würde mit dir. Wäre das verheißungsvoll? Würdest du dich so einem Gott anvertrauen wollen, bei dem du nicht sicher wärst, ja, meinst er wirklich ernst mit mir? Wie wäre das in einer Beziehung mit einem wichtigen Mensch? Stell dir mal, die dir verheiratet sind, stell dir mal deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin vor. Wenn du da was reinbringst in eure Beziehung, Lüge, irgendwie, und deine Ehepartnerin, dein Ehepartner würde sagen, das ist kein Problem, ist nicht so schlimm. Könntest du das ernst nehmen? Würdest du die Liebe dann ernst nehmen, dieser Person in deiner Beziehung? Nein, das geht nicht. Wie können wir mit einem heiligen Gott leben? Indem wir ihn selbst ernst nehmen. Und zuerst habe ich gedacht, ja, Gottes Heiligkeit, das so scheinbar schafft das ja wie eine Distanz, oder? Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Gottes Heiligkeit ermöglicht Nähe. Weil wenn Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er es ernst meint und ich es auch ernst meinen sollte, Wenn ich jemanden nicht ernst nehme in der Beziehung, dann gibt es kein Vertrauen, gibt es keine Nähe, oder? Also Gottes Heiligkeit ermöglicht überhaupt erst Nähe. Das finde ich gewaltig. Und deshalb glaube ich, müssen wir uns entscheiden, musst auch du dich entscheiden. Willst du Gott ernst nehmen oder nicht? Ich weiß nicht, was das jetzt für dich konkret bedeutet, heute in diesem Moment. Wo nimmst du Gott nicht so ernst? Wo denkst du, ja gut, vielleicht meint Gott trotzdem nicht ganz so ernst. Die ersten Menschen, die haben ja Gott auch nicht so ernst genommen. Oder besser gesagt, da ist ja von Satan die Rede in dieser Geschichte von Ananias und Sapphira, deshalb kurz der Link zur Schöpfungsgeschichte. Da erfahren wir, Satan hat Gott nicht ernst genommen. Der hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt so? Meint er das wirklich so? Und die ersten Menschen haben sich ja darauf eingelassen. Und ich habe mich gefragt, fragt Petrus deshalb in dieser Geschichte den Hananias, Hananias, warum hast du dem Satan dein Herz geöffnet? Das ist ja schon krass, oder? Oder je nach Übersetzung heißt es auch, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Ja klar, wem ich mein Herz öffne, der erfüllt mein Herz. Er hat der Lüge Raum gegeben in seinem Herz. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Wenn wir Gott nicht ernst nehmen, dann öffnen wir der Lüge unser Herz. Und Jesus nennt ja mal Satan, den Widersacher, den Vater der Lüge. Du kannst nicht in einer gesunden, guten, begeisternden Beziehung mit Gott leben, wenn du nicht wahrhaftig bist in dieser Beziehung, wenn du der Lüge Raum gibst. Das Gegenteil ist aber, dass wir unser Herz dem Heiligen Geist öffnen können. Hier wurde der Heilige Geist belogen, es gab Raum für die Lüge. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir der Lüge keinen Raum geben, sondern dass wir dem Heiligen Geist unser Herz öffnen. Weil wem ich mein Herz öffne, entscheidet darüber, was mein Herz erfüllt. Und wir sind doch dazu berufen, Menschen zu sein, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Deshalb die Frage, wem willst du dein Herz öffnen? Im Angesicht von Gottes Heiligkeit. Komm doch bitte nach vorne, Band. Mir persönlich ist etwas aufgefallen bei der Betrachtung dieser Geschichten. Achan, erinnern wir uns nochmals kurz, Usa und Hananias und Sapphira, diese drei Begebenheiten. Da weiterklicken, genau so. Mir ist etwas aufgefallen, als ich das verglichen habe. Jedes Mal bei diesen Geschichten befindet sich das Volk, beziehungsweise dann die Gemeinde, in einer ganz wichtigen Phase. Es sind Momente, in denen Gottes Heiligkeit, Gottes Gegenwart, wieso nochmals ganz neu sich zeigen soll, zurückkommen soll und erlebbar werden soll. Es sind ganz wichtige Momente. Gottes Gegenwart soll erlebbar werden. Beim Einzug in das von Gott versprochene Land, bei Achan da, Gott will dort in diesem Land mit seinem Volk wohnen. Gottes Gegenwart ist wichtig. Bei Ussa, bei der Rückkehr der Bundeslade in die Mitte des Volkes, Gott will bei seinem Volk wohnen. Die Gegenwart soll neu in der Mitte des Volkes Platz finden. Und dann nach der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Geburt der Gemeinde, Gott will nochmals ganz neu durch seinen Heiligen Geist Platz finden bei uns Menschen, in uns und in der Gemeinschaft. Das sind heilige Momente. Das sind ganz spannende Phasen. Das sind heilige Momente. Und in solchen Momenten ist immer die entscheidende Frage, öffnest du dein Herz für das Heilige? Öffnest du dein Herz für den Heiligen Geist? Da steht was auf dem Spiel. Da ist kein Platz für so Halbherzigkeiten und für Lüge und so weiter. Da geht es um was. Da geht es darum, Raum zu schaffen. Wenn Gott bei dir wohnen will, geht es darum, Raum zu schaffen für diesen Heiligen Geist. Und da müssen ein paar Dinge weg. Ja, wenn da Lüge in meinem Raum, in meinem Leben Raum einnimmt, in der Beziehung zu Gott, in zwischenmenschlichen Beziehungen, dann hat es weniger Raum für den Heiligen Geist, oder? Ausräumen bedeutet Raum schaffen für Gott. Und ich glaube deshalb, für mich so eine mögliche Erklärung, deshalb tut Gott manchmal so Dinge, die wir nicht abschließend einordnen können. Aber da geht es um was. Gott ist heilig und du bist ihm heilig und er will bei dir wohnen durch seinen Heiligen Geist. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wenn er es ernst meint, ist es am besten, wenn du es auch ernst meinst. Gott sagt, er schenkt uns ein neues Herz. Und er legt einen neuen Geist in euch, in uns, in dich. Lasst uns unser Herz öffnen für diesen heiligen Gott. Das wollen wir miteinander tun. Jetzt auch im Lobpreis. Das ist ein Moment, da kannst du Gott Antwort geben. Einfach in der persönlichen Begegnung, aber nicht nur persönlich, individuell, sondern auch wir als Gemeinde. Lasst uns eine Gemeinde sein, die diesem heiligen Gott Raum gibt. Lasst uns gemeinsam Gott anbeten und gemeinsam singen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich bete noch kurz und dann starten wir. Wer mag, darf gerne aufstehen. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du zu uns persönlich sprichst, auch heute Morgen, dass wir nicht da vorübergehen an dieser Geschichte, dass wir nicht beim Erschrecken stehen bleiben, sondern dass wir uns einlassen auf deine Nähe, die so heilig ist und gleichzeitig voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Du heißt uns willkommen bei dir. Und wir sind dir so wichtig, da haben Dinge keinen Platz, die diese Beziehung zu dir stören. Ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind. Und ich bete darum, dass du uns das neu groß machst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in deiner Gnade da bist, dass wir dir begegnen dürfen, jetzt in diesem Moment, in unmittelbarer Nähe zu dir. Amen.